Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Care in Action, dem Podcast von Care Österreich. Heute dürfen wir uns alle freuen auf Frau Manuela Waldner, Finanzvorständin der ÖBB Holding AG und die erste Frau im Vorstand der ÖBB. Frau Waldner, Sie haben in Graz studiert, bei der Boston Consulting Group als Partnerin gearbeitet und verantworten nun die Finanzen eines der größten Mobilitätskonzerne Österreichs. Steigen wir gleich ein. Sie sind Expertin für nachhaltige Mobilität, für grüne Finanzierungen und Sie sind ja wirklich in einer Branche, wo der Klimaschutz auch sehr entscheidend ist und die da auch immer wieder zitiert wird. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, würde ich gern wissen, wie ist es denn dazu gekommen? Gehen wir an den Anfang zurück. Ich habe es gesagt, Sie haben in Graz studiert, an der TU.
Nein? Es war sogar ein BWL-Studium. Mhm. Aber Sie sind nicht ganz falsch mit quasi technischem Hintergrund. Weil wenn wir noch ein bisschen die Zeit noch früher an den Anfang drehen, ich habe gestartet mit der HTL in Villach, also HTL für Tiefbau, also schon wirklich mit einem technischen Hintergrund gestartet, habe dann gearbeitet in einem Zivilingenieurbüro und auch Tiefbau, sagen wir so, als Ausbildung ist jetzt auch kein klassischer Beruf für eine Frau, aber das war schon damals, hatte ich in der Tat wirklich Interessen an Infrastruktur, weil aus meiner Sicht auch wirklich Infrastruktur ist schon der Rückgrat natürlich von einem Staat überhaupt, einem Wirtschaftsstandort, dass der auch überhaupt funktionieren kann. Deshalb war schon immer das Interesse bei mir da, diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, deshalb auch Wahl für Tiefbau. Eben nicht typisch für eine Frau. Wir waren auch nur zwei Mädchen in der Klasse. Das heißt, ich war schon immer gewohnt, sagen wir so, in einem männerdominierten Umfeld zu sein. Fand das aber auch immer spannend, den Bereich. War dann auch in einem Zivilingenieurbüro tätig im Bereich Tunnelbau, konstruktiver Ingenieurbau. Zu der Zeit haben mich dann aber auch die größeren wirtschaftlichen Zusammenhänge begonnen zu interessieren. Und deshalb bin ich dann doch nochmal zurück an die Universität, um dann eben ein Wirtschaftsstudium abzuschließen. Habe dann auch durchaus Freude an Bilanzen gefunden. Dann der Schritt zur KPMG, also Wirtschaftsprüfung, und dann noch einmal eine strategische Beratung, wo ich dann viel für Industrieunternehmen, aber auch eben Eisenbahnverkehrsunternehmen gearbeitet habe. Da auch immer gemerkt habe, dass da viel Energie aus den Gradbahnprojekten kommt. Deshalb ich war privat schon immer sehr gern, sehr viel mit der Bahn unterwegs.
Wollte ich Sie gerade fragen, waren Sie beruflichen Kind Kontext. Auch eine begeisterte Bahnfahrerin oder eher nicht?
Als Kind bin ich mir ganz so sicher, aber ich bin irgendwo aufgewachsen, wo es nicht einmal eine Bahn gibt. Ja, aber dann spätestens mit dem Studium in Graz bin ich viel mit der Bahn gefahren, damals noch über Bruck an der Mur.
Wie lange ist man damals gefahren? Können wir gleich dazu kommen?
Also mindestens 2,5 Stunden, also jetzt nicht von Graz nach Klagenfurt, weil es halt wirklich der Weg über Bruck an der Mur war, aber ich konnte die Zeit, finde ich, immer gut nutzen in der
Also
Bahn.
Sie haben nicht gewohnt in Graz, wo Sie studiert haben?
Doch, ich habe schon gewohnt, aber wenn ich jetzt quasi nach Kärnten...
Okay, weil heute könnte man ja durch den neuen Choralmtunnel eigentlich pendeln, oder?
Genau, ja, da fährt man jetzt 41 Minuten.
Ja, das ist in Wien quasi oft länger, wenn man in sein Büro fährt.
Das ist in der Tat so, ja, genau, jetzt wohne ich in Wien und brauche gleich lang in die Arbeit. Genau, also da kann man pendeln, was jetzt dann, und das macht dann sicher einen Unterschied, jetzt auch wirklich für die Universitäten. Da müssen eine ganz andere Zusammenarbeitsmodelle eigentlich auch passieren, wenn Universitäten so nah aneinander rücken, und das macht sicher einen Unterschied dann auch für Studentenheime, was auch immer, weil man jetzt ja natürlich von Kärnten nach Graz oder auch von Graz nach Kärnten wirklich pendeln kann. Nicht nur für die Universitäten, für Unternehmensstandorte. Also da entsteht jetzt schon ein neuer Wirtschaftswissenschaftsraum und eröffnet natürlich auch für den Tourismus neue Modelle, weil man jetzt auch Tagesausflüge in Tourismusgebiete jeweils vom anderen Bundesland macht.
Eine ganz neue Dynamik eigentlich für zwei durchs Gebirge irgendwie getrennte Regionen vorher,
genau. Die
oder?
Sind jetzt sehr nah zusammengewachsen.
Ich meine, es hat ja auch ein paar Jahrzehnte gedauert. Hat's das ist wirklich, ja kein kleines Projekt gewesen und es war ja auch nicht ganz einfach, das umzusetzen, oder? Sowohl technisch als auch politisch war es ja immer wieder in Debatte, oder?
Also politisch auch in Debatte, weil das sind natürlich auch, ich meine, das kostet ja auch etwas. Bei solchen Projekten ist es dann auch wirklich schwierig, direkt Kosten-Nutzen-Relationen anzustellen, weil man ja dann gar nicht, und vor 4 Jahrzehnten hat man sicher noch weniger im Blick gehabt, was so ein Projekt dann auch ermöglicht. Deshalb natürlich große politische Debatte, was bewirken die Investitionen und auch was bedeuten sie für die einzelnen Bundesländer. Ja, gewinnt jemand, verliert jemand, ist das ausbalanciert. Deshalb schon große politische Diskussionen, aber dann hat man sich Gott sei Dank also politisch durchgerungen. Aber dann kamen natürlich auch technische Schwierigkeiten, weil Tunnelprojekte, da muss man einfach dieses Loch bohrt man halt immer durch ungewisses Gestein, ja. Also man kann zwar immer Proben machen, aber es passieren dann doch immer Überraschungen und je nachdem, wie eben die Geologie dann wirklich sich darstellt, desto schwieriger sind dann auch die Projekte zu realisieren. Aber das Projektteam hat da wirklich großartige Arbeit geleistet. Wir hatten ja tatsächlich einen Projektleiter über die gesamte Bauzeit. Für den war das wirklich ein Lebensprojekt. Ja.
Das ist immer geplant für Generationen bei der ÖBB, oder?
Genau. Wir stellen auch die Leute für Generationen ein. Ist dann wirklich schön, wenn man auch Leute so lange halten kann. Aber ist natürlich auch ein wahnsinnig spannendes Projekt. Ja. Natürlich fürs ganze Team. Und das ganze Team hat da großartig zusammengearbeitet, weil da gibt es natürlich immer Unwägbarkeiten, Entscheidungen, die man direkt vor Ort in kürzester Zeit treffen muss, damit man solche Zeitlisten dann auch einhält.
Ja. Jetzt war die Eröffnung natürlich medial wahnsinnig begleitet und man hat ja wirklich den Eindruck, es ist jetzt ein neues Zeitalter zwischen der Steiermark und Kärnten ausgebrochen und Sie hatten ja das Privileg, als in Ihrer Funktion, haben Sie mir vorher erzählt, dass Sie ja schon bevor der Tunnel eröffnet wird, wird ein Jahr lang Probe gefahren. Genau. Das hätte ich nicht gedacht, dass man das so lange macht. Wieso dauert das so lang?
Ja, es geht schon auch darum, dann alle zu schulen auf die Strecke, also alle Triebfahrzeugführer, die dann in Zukunft auf der Strecke fahren müssen, natürlich entsprechend geschult werden für die Strecke. Und natürlich ist ja die gesamte Ausrüstung, Sicherheitsausrüstung etc., das ist ja alles neu. Das heißt, das wird dann natürlich auch bis aufs letzte Detail geprüft. Und auch so Themen wie, es war immer spannende Frage, mit wie viel km/h können wir dann wirklich durch den Tunnel fahren? Weil eben aus besagten Kostenüberlegungen hat man sich dann auch irgendwann entschieden, die Dimension des Tunnels zu verkleinern. Also quasi wirklich das Loch im Durchmesser zu verkleinern. Mhm. Was aber dazu führt, dass der Luftwiderstand größer wird, wenn man durch den Tunnel fährt. Und das war sehr spannend bis zum Schluss. Wie viel Hitze hält die Lok dann aus, wenn man mit diesem Luftwiderstand durch den Tunnel fährt?
Wie schnell darf man jetzt?
Wir fahren 250 dann doch jetzt durch den Tunnel. Also es ist auf 250 ausgelegt. Okay. Wir fahren jetzt mit dem Fahrplan, den wir jetzt haben, fahren wir 230 km/h durch den Tunnel, können aber bis zu 250 km/h fahren. Ja. Und das ist schon, und eben, auch als ich die Testfahrt mitgemacht habe, da war ich immer sehr klar auf den Tacho geschaut, wir waren wirklich auf 230, beschleunigt und ziemlich schnell hoch, was auch sehr spannend ist, weil aus Graz fährt man raus, direkt parallel zur Autobahn und dann fährt man halt mit 230 km/h neben der Autobahn.
Kein Auto darf das auch schaffen.
Nur 130 km/h fahren, da zischt man dann schon vorbei, was ein tolles Gefühl ist. Und da wird natürlich auf alle Bauteile auch auf der Loks werden genau die Messungen gemacht, ist irgendwas überhitzt, funktioniert das alles einwandfrei, bis man dann wirklich die Eröffnung macht.
Also wirklich eine technische Meisterleistung und ein großes Investment in die österreichische Mobilitätsinfrastruktur. Genau. Ich bin jetzt gleich mit dem Chor im Tunnel eingestiegen, weil es natürlich das Prestigeprojekt, glaube ich, das ist mit der größten Breitenwirkung zumindest. Jetzt möchte aber doch gern noch zu Ihnen. Sie haben es am Anfang ein bisschen anklingen lassen. Und ich habe jetzt das Privileg, schon mit sehr vielen Frauen in Führungspositionen gesprochen zu haben. Und immer denke ich mir, wir sind schon noch sehr traditionell in Österreich, weil es ist auch so, dass man dann wirklich in den MINT-Fächern, auch in der HTL oder an der Uni, wirklich eher weniger Frauen sieht. Wieso ist das eigentlich so? Wieso war sie nur zu zweit in der HTL? Das ist ja schon komisch, oder?
Es ist komisch. Es sind dann teilweise sind die Interessenslagen so, aber ich glaube, da ändert sich gerade schon auch viel. Weil wenn Sie sagen MINT-Fächer, mittlerweile gibt es MINT-Kindergärten. Das heißt, aus meiner Sicht passiert schon sehr viel, da das Interessensspektrum auch zu erweitern. Ja? Und auch Jetzt wir bei der ÖBB sind jetzt auch, ich sage, Bahnsektor ist jetzt schon traditionell sehr männlich dominiert. Das ist jetzt natürlich auch eine Herausforderung, weil das ändert man auch nicht so von einer Nacht auf die andere. Gleichzeitig ist es auch eine Chance, weil hier ja auch viel entstehen kann. Und wir bei der ÖBB sagen auch klar, es gibt keinen Job, der nicht auch von einer Frau ausgeführt werden kann, und vermarkten das auch entsprechend. Gerade auch bei unseren Lehrlingsberufen versuchen wir wirklich dezidiert Frauen anzusprechen, zeigen auch die Role Models bei uns in den technischen Ausbildungsberufen, wo wir viele Frauen haben, und stehen jetzt zumindest bei 20% über alle Lehrberufe hinweg, die sehr männlich dominiert schon immer waren, sind jetzt auf die 20% schon stolz, wollen es aber natürlich weiter forcieren, weil wir einfach ganz viele tolle weibliche Lehrberufe oder also wirklich Ausübende haben, die dann tolle Role Models sind, natürlich auch zeigen, dass das auch für weibliche Lehrlinge ganz tolle Berufe sind.
Und uns doch die heutigen technologischen Möglichkeiten jetzt im Vergleich zu von vor 20, 30 Jahren schon ermöglichen, dass man nicht mehr alles nur mit Kraft machen muss, oder?
Genau, beziehungsweise dann auch die Unterstützung bekommt. Ja. Also sei es jetzt eben automatisierte Roboter etc., gibt es dann auch gute Unterstützung. Ja. Und es werden ja auch Werke dann auch stärker immer so ausgelegt.
Und können Sie sich noch erinnern, waren Sie als Kind schon technisch interessiert?
Ja.
Oder wurde das gefördert speziell zu Hause?
Ich würde nicht sagen, dass es gefördert wurde, aber es ist auch nie das Gegenteil entstanden. Also ich denke schon oft zurück, und das weiß ich, meine Eltern, da war das nie eine Diskussion, dass ich irgendetwas nicht machen kann. Und ich habe noch eine ältere Schwester, die hat Nachrichtentechnik gemacht. Die waren, ich glaube, 4 Mädels an der ganzen HTL, das heißt so 4 von 1000, ja. Aber ich glaube, es hängt schon auch damit zusammen, es war nie ein Thema, dass wir irgendetwas nicht machen können. Und Mathe hat mir auch immer Spaß gemacht.
Was eine Grundvoraussetzung ist für den Werdegang.
Genau, also da braucht man schon eine gewisse Affinität. Ich mag aber Sprachen auch, zumindest, das sind dann einfach beide Felder. Das heißt, es wurde auf jeden Fall nie exkludiert. Und ich glaube, das ist eher die Gefahr, wenn man so sagt, naja, das passt für Mädchen nicht oder so, das wird dann schwierig. Aber ich glaube, solange alles immer offen ist, wählt man eh den Weg, wo das Interesse hingeht. Mhm. Und ich finde, das ist grundsätzlich einmal immer die richtige Entscheidung, dass man einfach den Interessen folgt und dann eigentlich auch nicht so viel Einfluss von außen hat, passt das nicht, hat das eine Zukunft oder nicht. Ich glaube, wenn man immer seinen Interessen folgt, dann schlägt man schon den richtigen Weg auch ein.
Dem würde ich zustimmen, weil man verbringt ja dann einen ganz großen Teil seiner Lebenszeit mit seiner Arbeit. Und das kann man nicht nur rational entscheiden, sondern da muss man auch eine gewisse Leidenschaft dazu haben, egal was man tut, oder? Genau. Würde ich auch so sehen. Ja. Jetzt ist das eine, dass man eine technische Ausbildung macht. Das zweite ist, dass man dann eine Führungskraft wird. Wie wir beide wissen, ich komme aus dem große internationale Organisationen. Man sagt ja im Allgemeinen, das Helfen ist eher weiblich konnotiert. Wenn es aber dann zu den Führungskräften geht bei den großen Organisationen, schaut es schon wieder komplett anders aus. Warum ist das immer noch speziell und doch so schwer, dass man wirklich eine etablierte Führungskraft mit viel Einfluss wird? Und das auch bleibt über lange Jahre.
Ich glaube, einerseits muss man es auch wollen. Ja, das ist das eine. Und aus meiner Sicht muss man dann auch seinen eigenen Führungsstil auch entwickeln. Weil aus meiner Sicht ist man auch nur dann authentisch und entwickelt dann auch die Kraft, wenn es dem entspricht, wie man sich Führung auch vorstellt. Und da gibt es einfach unterschiedliche Führungsstile, das ist so. Und es haben auch unterschiedliche Stile, unterschiedliche Berechtigungen. Und ich bin der Meinung, ich habe da ein paar so Leitsätze, denen ich stark folge. Der eine ist so Grow by Growing Others. Der hat mich immer sehr geprägt, weil ich auch der Meinung bin, dass ein Team immer stärker ist als die einzelne Person. Mhm. Und damit man erfolgreich ist, braucht man auch ein gutes Team. Und ein gutes Team heißt, man kann den Personen vertrauen, man ist da sehr eng in der Zusammenarbeit, man unterstützt sich gegenseitig und verfolgt auch die gleichen Ziele. Und aus meiner Sicht schafft man dann als Team mehr als Einzelkämpfer, aber es müssen natürlich da schon alle in die Richtung gehen und natürlich muss einer die Richtung vorgeben, ja. Aber das kriegt dann auch mehr Kraft, wenn man ein ganzes Team hat mit
Exzellenten. Also stärkt einen als Führungskraft, oder?
Genau, wenn man auch, auch ganz so einen anderen Unterbau hat, ja. Man kriegt mehr Kraft, kann mehr umsetzen, mehr parallel umsetzen,
hat weniger Konflikte,
hat mehr Geschwindigkeit, ja, aber vor allem auch diese Power eigentlich, diese Kraft, mit dem, was man umsetzt und auch die Geschwindigkeit. So, dann hat man aber jetzt nicht nur das Team, sondern man hat natürlich auch Peers, oder auch natürlich auch jetzt als Holdingvorstand hat man auch natürlich auch Vorgesetzte, gibt es einen Aufsichtsrat und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man in dem Setting auch um? Ist auch wichtig als Führungskraft, man hat ja nicht nur nach unten, sondern auch rundherum. Und da ist für mich so ein Leitsatz, always assume positive intent, weil man, es gibt immer unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Strömungen und es ist aus meiner Sicht schon wichtig, dass man jedem den Vertrauensvorsprung gibt, dass der das im besten Interesse auch macht. Wenn es da nicht so ist, muss man es eh ausdiskutieren, aber ich, so quasi, man darf sich nicht immer zu Tode fühlen oder nicht immer das Schlimmste ausgehen, sondern einfach mal vom Positiven ausgehen und dann die Dinge auch ausregeln und aussprechen und ausdiskutieren. Und das Dritte, das passt ein bisschen zu dem, was wir vorher gesagt haben, also so den Interessen folgen. Das ist aus meiner Sicht immer ganz wichtig, dass man eben dem folgt, wo das Interesse liegt und wo man auch Energie aus der Arbeit kriegt. Mhm. Ja? Weil alle in diesen Berufen arbeiten sehr viel und dann klappt das aber nur, wenn einem das Arbeiten Energie gibt. Und bei mir war es immer so, dass das, was ich gemacht habe, hat mir immer Energie gegeben. Deshalb, man sollte nicht der Boden zerstört und erschöpft am Abend nach Hause gehen, sondern auch stolz sein aufs Erreichte und die Motivation und die Kraft haben, dann morgen wieder etwas zu bewegen und auch bewegen zu können. Und das ist wichtig. Ja. Und deshalb muss man aus meiner Sicht auch immer den Themen folgen, die einem Energie geben.
Und die einen wirklich interessieren, sodass man nicht jeden Handgriff als Arbeit empfindet.
Ja, ja,
dann geht weil das sonst geht das, glaube ich, gar nicht.
Ja.
Oder?
Ja, genau. Also wenn ich anfange und ich will das eigentlich alles gar nicht tun, dann wird das auch nichts.
Ja. Das ist dann auch intrinsische Motivation letztendlich, weil solche Positionen einfach wirklich viele, viele Arbeitsstunden und auch Verzicht auf private Sachen bedeuten.
Ja, aber
wenn man das nicht gern macht, dann ist es schwierig.
Und in der Position ist es viel, aber ich sage, jeder arbeitet auch viel. Ich sage,
nein,
das ist jetzt 40-Stunden-Job.
Natürlich.
Wenn mir das nicht Energie gibt, was ich tue, ist schwierig.
Das ist wirklich schade, ganz egal, ob ich jetzt Vorständin bin oder nicht, oder?
Genau.
Das stimmt. Genau. Das stimmt, weil sehr viele unserer Hörer und Hörerinnen werden nicht in so einer Top-Position sein. Manche schon, manche nicht. Aber man sollte generell Freude haben an dem, was man tut, weil es ist verdammt viel Lebenszeit,
Was
man
damit verbringt. Und dann finde ich auch wichtig, durch die gesamte Organisation. Ja, wenn jeder Freude an dem hat, was er tut und das Beste erreichen will, kriegt das eine ganze Organisation auch ganz andere
Kraft. Kann man das überhaupt erreichen für weite Teile von so einer großen Struktur? Oder ist das nicht eher was, was Sie in Ihrem Team schaffen?
Also einer kann es nicht für die ganze Organisation erreichen, aber man kann natürlich, oder das muss das Bestreben sein, das über alle Ebenen zu tragen. Ja? Mhm. Ich sage, wenn ich mein Team so auswähle, dass das die Teammitglieder sind, die Freude an dem haben, was sie tun, und die wiederum ihre Teams auswählen, dann kaskadiert das natürlich so durch. Ja?
Klappt das gut?
Ich hoffe ja.
Ich hätte das gern so. Ja. Und ich arbeite jetzt schon auch schon lange und denke mir immer, das geht am besten im eigenen Team, wo man es auch unmittelbar sieht, weil man sieht dann halt die anderen
überhaupt nicht so gut. Ich sehe natürlich alle anderen nicht. Das wird jetzt sicher nicht überall so sein, aber es ist dann schon so, man sieht es dann auch bei uns, gerade im Eisenbahnwesen ist es schon, da sehen sich dann schon alle, vor allem die länger dabei sind, wirklich als Eisenbahner. Und wir sehen es gerade in schwierigen Situationen, sei es jetzt Hochwasser, Katastrophe etc., so Dinge würden nie funktionieren, wenn nicht alle da an einem Strang ziehen. Mhm. Weil da passiert so viel in so kurzer Zeit, da gibt es dann keine Befehlsausgabe von oben unten. Da macht jeder den richtigen Handgriff. Ja. Also ich sage, gerade in den Ausnahmesituationen ist es ganz klar, da funktioniert es auf jeden Fall. Und ich sage, im täglichen Alltag haben wir sicher noch Luft nach oben, dass das immer so dass es wirklich so funktioniert, dass alle Räder bestens ineinander greifen. Das ist jetzt sicher nicht in jeder Situation so, aber das muss dann einfach das Bestreben sein, dass wir natürlich dorthin kommen.
Sie haben es ein paar Mal erwähnt, dass Sie immer in Bereichen waren, wo halt wenig Frauen tätig waren. Wie ist es jetzt in Ihrer Funktion? Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Ihnen also Geschlechtergerechtigkeit, Diversität, das ist Ihnen sehr, sehr wichtig. Was heißt das jetzt ganz konkret in Ihrer Funktion?
Ja, da vielleicht eine kleine Ergänzung. Sie haben gesagt, ich bin die erste weibliche Vorständin. Ja. das stimmt für die ÖBB Holding, ich sage im erweiterten Konzernvorstand, habe ich schon ein paar tolle weibliche Kolleginnen. Also da sind wir schon auch sehr divers. So, und die Frage war, was heißt es im Konkreten?
Genau, was heißt es in Ihrem Alltag, dass Sie sagen, fördern Sie Frauen jetzt speziell oder eben junge Mädchen? Sie haben es eh schon erzählt, dass Sie bei den Lehrlingen, halt in den Lehrberufen schauen, dass Sie da einen hohen Prozentsatz anziehen. Sind Sie das Role Model?
Genau, also aus meiner Sicht ist es wichtig, also einerseits, dass wir natürlich an allen Stellen dran arbeiten, dass wir hier möglichst gerecht auch wirklich die Bewerberinnen ansprechen. Und andersrum ist es aber aus meiner Sicht auch wichtig, die jetzt schon in Führungspositionen sind, dass die sichtbar sind, in dem Sinn auch Role Model. Und das Feedback bekomme ich dann schon auch oft. Also es motiviert dann schon auch viele, dann auch weibliche Role Models natürlich auch zu sehen.
Ja.
Und dann ist es wiederum wichtig, dass diese Role Models auch wieder die Nächsten vor den Vorhang ziehen und vor allem andere Frauen wirklich ermutigen, den Schritt zu gehen. Weil es ist dann schon bei vielen dann auch eine Mutfrage, traue ich mir das zu, will ich das? Weil man, es ist ja immer ein bisschen kaltes Wasser. Ja. Weil, wenn man sich eine schöne Position gebaut hat, dann funktioniert schon alles wunderbar. Das heißt, da brauchen schon viele noch einmal diesen extra Mut zugesprochen, um den weiteren Schritt zu wagen, weil es ein wenig wieder kälteres Wasser ist. Und da finde ich es einfach unsere Verantwortung, dann auch die Nächsten zu ermutigen, auch den Schritt zu gehen. Ja, und dann ist es einfach wichtig, sich gegenseitig auch regelmäßig auszutauschen, zu unterstützen und auch im täglichen Doing immer wieder Mut zuzusprechen.
Ist schon ich gut, finde, das ist ein schönes Bild vom kalten Wasser, weil jetzt alle so vom Eisbaden schwärmen, oder? Wo man hinschaut. Und ich würde sagen, im Laufe einer Karriere wird das Wasser ganz schön kalt zwischendurch, egal wo man ist. Also auch wenn man glaubt, man ist ganz oben, kann es immer wieder kalt werden dazwischen, wo man ganz schön schwimmt, dass es dann wieder angenehme Temperatur hat, oder? Ich finde das eine schöne Analogie.
Genau, aber wenn man dann durchs kalte Wasser durch ist, ist
wenn man es einmal
immer
probiert
sehr
hat, genau. Ja, man braucht auch immer neue Horizonte, oder?
Ja, schon, ja.
Jetzt ist es eine vielleicht leidenhafte mein Eindruck von außen ist, dass die österreichische Bundesbahn, wenn man jetzt so ein bisschen den europäischen Blick kriegt, weil Care ist ja der wichtigste Partner der Europäischen Union mit großem Abstand in Österreich, sind Sie in einer recht komfortablen Position, oder? Als österreichische Bundesbahn. Es werden immer die Schweizer lobend erwähnt, aber dann immer gleich wir mit oder gleich. Und was wir nicht für fantastische Bahnverhältnisse haben in Österreich, also sind Sie eigentlich in einer guten Position, wenn es ans internationale Bahnnetz geht, oder?
Das sind wir durchaus, ja. Also wir sind auch stolz drauf, dass die Österreicher so gute Bahnfahrer sind.
Sind wir die meist Bahnfahrenden in der EU? Oder fahren die Schweizer mehr und sind halt nicht in der EU? Oder
genau.
Wie ist das?
Also in der EU sind wir, haben wir Platz Nummer 1, aber die Schweizer haben noch einmal die Nase vorne, sind aber nicht in der EU.
Ja, also sind wir in der EU
so quasi
die Ersten, aber sind unsere Nachbarn.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber da sind wir schon stolz als Österreicher, was aber auch daran liegt, dass wir sehr gute Infrastruktur haben. Es braucht einfach gute Bahninfrastruktur, um auch gute Bahnleistung überhaupt anbieten zu können. Sieht man jetzt auch in Deutschland, also wo man einfach zu lange, zu wenig investiert hat in die Bahninfrastruktur, dann ist es auch wirklich schwierig, das wieder aufzuholen. Das heißt, da sind wir eindeutig wirklich in einer guten Position. Unsere Herausforderung nach vorne wird sein, dass wir die steigende Nachfrage eigentlich auch unterbringen auf unserem Netz, weil es gibt jetzt seltene Strecken, so wie die Choralmbahn ist jetzt wirklich eine neue Strecke, aber sonst haben wir eigentlich ein Bestandsnetz, das dann immer dichter befahren wird. Mhm. Das heißt, da braucht es dann einfach gutes
Management. Haben wir noch
Management.
Platz oder ist es schon voll quasi?
Nein, wir haben noch Platz, wir müssen es aber nur gut schlichten und beziehungsweise noch dichter machen. Da gibt es das Stichwort European Train Control System, das es dann ermöglicht, auch in engerem Abstand, dass die Züge hintereinander fahren. Eben auf so neuen Strecken mit der Kornbahn ist das schon installiert. Das heißt, im Endeffekt, wenn das flächendeckend ausgebaut ist, kann man dann wirklich im U-Bahn-Takt hintereinander fahren. Und auf den wesentlichen Korridoren sind wir da in der Implementierung und das kann man natürlich immer weiter ausbauen. Plus Doppelstockzüge, also man kann dann schon noch Kapazität erweitern und unser Ziel ist auch, unsere Kapazität bis 2040 auch wirklich nochmal zu verdoppeln.
Verdoppeln? Mhm. Also Sie rechnen massiv damit, ja, dass viele Leute in Österreich ihr Auto stehen lassen und noch mehr auf die Bahn umsteigen.
Ja, ja, man sieht es auch. Also auf der Weststrecke ist ganz klar, da ist, da schlägt die Bahn das Auto. Und wenn man mal im Wettbewerb besser dasteht als das Auto von der Zeit, dann wird das Umsteigen, wird das immer attraktiver, ja. Weil es ist, glaube ich, jedem klar, dass es komfortabler ist, oder ist jetzt wirklich so, das kriegen wir natürlich als Feedback, ich habe auch eine persönliche Meinung dazu, es ist komfortabler, wenn ich 2 Stunden 20er Zeitung lesen kann, wenn ich E-Mails noch machen kann, mit den Kindern Karten spielen kann. Das ist einfach mehr wert in der Zeit, die man verbringt. Und wenn ich es dann auch noch schaffe, in der gleichen Zeit Tür zu Tür anzukommen, dann ist die Bahn unschlagbar. Auf der Weststrecke haben wir diese Situation schon. Und auf der Südstrecke haben wir jetzt den ersten Meilenstein durch die Quarrenbahn haben wir erreicht. Und der zweite große Meilenstein ist dann der Semmeringtunnel, wo wir auch, das war, finde ich, das zweite große Erlebnis in der Quarrenbahneröffnung, jetzt im Ende 24 haben wir den Durchschlag am Semmering gefeiert. Das war auch sehr bewegt.
Ja, wir sind ein bergiges Land und freuen uns über Ihren Tunnel, den wir durchbrechen.
Und das heißt, wenn dann auch nochmal der Semmering durchgebrochen ist, sind wir dann auch auf der Südstrecke wettbewerbsfähig mit dem Auto. Und wird ganz klar, werden da viele noch einmal vom Auto auf die Bahn umsteigen.
Das heißt, Sie müssen wirklich größere Kapazitäten schaffen, dass Sie die Kunden und Kundinnen überhaupt bewältigen. Ja. Jetzt ist ja doch die ganze Infrastruktur und Mobilität und gerade die Bahn ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Nachhaltigkeits- und Umweltdebatte. Also wie gibt's, vielleicht wissen Sie es, aber wie viel besser ist es, wenn ich mit der Bahn fahre, von Wien nach Salzburg, als mit dem Auto, vom CO2? Ist es wirklich das Argument?
Ja, ja, es ist deutlich mehr. Und vor allem, wenn wir auch auf die Klimaziele schauen oder überhaupt jetzt das, sagen wir so, CO2-Footprint überhaupt in Österreich, ist es so, dass wirklich ein Drittel vom Gesamt-CO2-Austausch hängt am Verkehr. Mhm. So, und 90% noch einmal ist Kfz, also wirklich Individualverkehr.
Das heißt, aber auch Transporte, oder? Oder nur individuell?
Aber jetzt die, also von dem sind echt nochmal 90% auch nochmal wirklich Kfz. Und das heißt, der größte Hebel ist, also um jetzt einen großen Mehrwert für CO2 zu schaffen, beziehungsweise den möglichst zu reduzieren, ist eben der größte Hebel, von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Und dann natürlich Individualverkehr, aber auch natürlich ganz klar Transporte, also Cargo-Verkehre. Das heißt, das ist wirklich der größte Hebel jetzt auch.
Und sehen Sie das, dass sich da auch was tut? Weil Lastwagen sind ja noch wahnsinnig viele unterwegs.
Da sind wirklich viele unterwegs. Mhm. Das ist auch der schwierigste Kampf, weil es also ganz ein starker Preiswettbewerb ist. Und aktuell ist es auch so, wenn die, also jetzt, wo wir halt in einer Wirtschaftsflaute, Wirtschaftsrezession sind, haben auch LKWs Überkapazitäten. Und da stehen wir in einem extrem harten Preiswettbewerb Schiene gegen Straße. Und das ist schon eine Herausforderung hier, Modalsplit nennen wir es. Also wie viel Anteil hat jetzt wirklich die Schiene am Güterverkehr, den zu halten beziehungsweise idealerweise zu steigern. Aber auch da arbeiten wir an Lösungen. Wir lobbyen stark, natürlich auf EU-Ebene, dass vor allem Interoperabilität EU-weit noch besser funktioniert, weil das sind auch Themen, wo der LKW einfach noch die Nase vorn hat, weil ein LKW-Fahrer, egal welche Sprache er spricht, kann durch ganz Europa fahren. Bei der Bahn ist das halt noch nicht der Fall.
Bei der Bahn ist das noch nicht der Fall, aber es wäre halt wichtig, dass das so wäre, weil wir alleine in Österreich halt, ist schön, wenn wir Umweltziele hoffentlich erreichen. Jetzt heißt ja gerade, wir werden sie möglicherweise nicht erreichen. Aber wir sind ja sehr verbunden mit unseren Nachbarn und in Europa sollten wir da besser zusammenarbeiten.
Ja, total. Ja, und bei Klima ist es ja generell so.
Ja, es ist ja nicht ein Land.
Oder? Klimaziele werden nie durch ein Land erreichen. Da braucht es internationale Kooperationen. Umso schader finde ich es dann, wenn einzelne Länder aus so wichtigen Kooperations-Agreements dem Pariser Abkommen aussteigen. Weil die Dinge schafft man nur international.
Das greift leider um sich, dass jetzt viele Länder gerade glauben, nicht nur bei unserem Thema heute in unserem Podcast, sondern generell glauben, wir machen es allein besser als in der Kollaboration. Das ist leider nicht der Fall. Aber ein schönes Stichwort, was man gemeinsam schaffen kann. CARE wird ja als weltweite Organisation 80 Jahre alt. Das ist für uns klarerweise kein Anlass zu feiern bei der Weltlage, sondern dass wir wirklich Aufmerksamkeit auf unsere humanitäre Arbeit ziehen. Und die Bundesbahn war nicht unbeteiligt als nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir kommen dann auch zu heute, aber gehen wir kurz in die Geschichte. Die CARE-Pakete dann auch nach Österreich gekommen sind. Genau. Jeder siebte Österreicher hat damals ein CARE-Paket erhalten. Und das darf man sagen, und es ist auch so, dass das CARE-Paket wirklich ikonisch ist in Österreich, für das wir quasi als Konfliktpartei wurde uns geholfen. Das war nicht nur altruistisch. Die CARE-Pakete wurden dann auch ein Teil vom Marshallplan. Und bis heute arbeitet CARE mit institutionellen Geldgebern und auch mit Privatspenden. Privaten Spenderinnen und Spendern sehr, sehr wichtig für uns. Aber es war immer Hilfe, ja, Nächstenliebe, ja, aber das ist es nicht alleine, sondern Infrastrukturwiederaufbau, Wirtschaftspartner haben und wieder international wirtschaftlich auch kooperieren. Mhm. Und das ist bis heute einer unserer Ansätze.
Mhm. Und das erste CARE-Paket wurde ja sogar auch mit der Bahn angeliefert am Franz-Josef-Bahnhof. Mhm. Oder die ersten 3200 Pakete waren da dabei. Ja. Und das finde ich ja sehr schöne, also hat mich selber sehr gefreut, dass das dann in dem Sinn auch gute Zusammenarbeit zwischen Bahn und CARE war. Und in Summe sind ja dann sogar 1 Million CARE-Pakete verteilt worden. Und somit vielen Familien geholfen, die ja dann wirklich eine Woche überleben konnte mit einem solchen CARE-Paket.
Genau, die Packeln gibt es bis heute, aber sie werden natürlich nicht verschickt jetzt quer um den Globus, sondern wird angekauft in der Region und dann verteilt bei Erdbeben, Kriegen. Leider gibt es wahnsinnig viele Anlässe, wo CARE-Pakete durchaus noch gebraucht werden. Die werden aber nicht mehr so wie früher um die halbe Welt geschickt, sondern werden nach UN-Standards vor Ort gepackt. Also es gibt Lebensmittelpakete, Hygienepakete. Frauen und Mädchen brauchen besondere Pakete. Und das ist halt etwas, was CARE wirklich auszeichnet. Das ist das bis heute, ist das unser Markenkern. Mhm. Und bis heute gibt es das noch. Und ich habe es auch schön gefunden, dass da unsere beiden, ihr Unternehmen und wir als Institutionen ja wirklich auch eine lange gemeinsame Geschichte haben. Jetzt ist leider der Krieg, ich meine, wir hatten die Balkankriege vor 30 Jahren, hat sich ja auch damals die ÖBB schwer betroffen, oder? Jetzt haben wir die Ukraine vor der Tür. Das hatte sicher auch Auswirkungen auf den Bahnbetrieb in Europa, oder?
Ja, generell. Also es gab jetzt mehrere Ereignisse. Also zuerst war es eigentlich die Pandemie auch mit Covid. Die natürlich auch ein großer Ausnahmefall war, großes Ausnahmeszenario, wo es für uns dann auch darum ging, überhaupt einmal in dem Sinn resilient zu sein. Vor allem da ging es dann wirklich um finanzielle Resilienz. Das heißt, da ging es uns darum. Wir haben da einen Rettungsschirm, einen finanziellen Rettungsschirm für uns einmal gebaut.
Sind wir auch kaum Bahn gefahren zu der Zeit, oder?
Genau.
Die Pendler sind alle zu Hause geblieben, mussten ja.
Genau.
Dann war es leer in den Zügen, oder? Sehr ungewöhnlich.
Für uns eine finanzielle Herausforderung. Ja. Deshalb hatten wir da eben in 8 Wochen einen Rettungsschirm von 1,3 Milliarden gebaut, den wir dann aber zum Glück auch nicht einmal ziehen mussten. Das heißt, den Rettungsschirm gibt's noch. Ukraine hat uns stark getroffen wegen dem Strompreis, weil aufgrund des Ukraine-Kriegs ist dann auch der Strompreis auch so in die Höhe geschnellt. Und wir fahren ja ausschließlich mit Strom, mit grünem Strom, aber mit Strom. Hat uns aber Gott sei Dank jetzt auch nicht ganz schwer getroffen, weil wir grundsätzlich den Strompreis hedgen. Das heißt, die Strompreisspitzen werden dann schon geglättet. Und wir im Gegensatz haben dann sogar hatten die Möglichkeit, die Ukraine eigentlich auch stark zu unterstützen, weil die Häfen waren ja dann geschlossen. Die Ukraine ist aber die Kornkammer Europas und da gab es dann auch sehr viel politischen Willen, dass wir dann auch Getreide auf der Bahn oder über die Bahn auch aus der Ukraine raustransportieren. Also in dem Sinn konnten wir auch unterstützen, dass da quasi die Wirtschaft noch am Leben bleibt. So und neben Pandemie, Krieg, ich habe es vor kurz angesprochen, treffen uns auch ganz stark Naturkatastrophen. Mhm. Ja. Also es war letztes Jahr, schon vorletztes Jahr, Ende 24 war das dann schon, Hochwasser,
das massive Hochwasser
im Tulnerfeld. Mhm. Ja.
Das sind die Schäden ja bis heute noch nicht alle weg, oder?
Doch, mittlerweile sind sie weg. Also wir hatten dann im 25er Jahr, haben wir dann im April, hatten wir noch einmal eine größere Sperre, wo dann auch die Provisorien etc. noch einmal aufgelöst oder die noch einmal beseitigt werden konnten. Also die Schäden sind jetzt aufgehoben, beziehungsweise haben wir das dann auch genutzt wiederum, auch wieder resilienter für die Zukunft zu werden.
Okay, ja, alles
wenn das nächste Hochwasser kommt, weil es hat uns zum Beispiel getroffen, weil Elektrokästen am Boden befestigt sind und die ganzen Handläufe, die beleuchtet sind, dass wir jetzt anschauen, dass alles, was Elektro ist, einmal ein Stockwerk höher gebaut wird, damit, wenn Wasser eintritt, das nicht getroffen ist, beziehungsweise bauen wir dann auch bei den Tunnelportalen richtige so Art wie Dämme, aber zumindest Provisorien, die man sehr schnell aufbauen kann, dass das Wasser gar nicht
dass so eintritt. Dass man also auf so stark Regenereignisse besser eingestellt ist. Es ist schön, dass die Bahn alles repariert hat, aber ich wohne im Wiental und da sind die Reparaturarbeiten nicht von der Bundesbahn, aber da ist noch nicht alles vom Wienfluss richtig wieder hergestellt. Also das sieht man immer noch ein bisschen. Zur Ukraine vielleicht noch, nicht nur die Kornkammer Europas, aber die Auswirkungen damals waren massiv auf viele Länder in Nordafrika und Afrika, die importiert haben, massive Getreidemengen aus der Ukraine, wie dann die Häfen nicht mehr funktioniert haben. Also da haben die großen Organisationen unter der Führung der Vereinten Nationen also wirklich auch das erzielt, dass trotzdem Getreide, und da waren Sie sicher mitbeteiligt, dass überhaupt Getreide aus der Ukraine rausgekommen ist. Also das hatte also wirklich globale Auswirkungen, diese Krisen, die wir hier jetzt sehen und die wir leider auch noch längere Zeit sehen werden, oder?
Ja, also ich hoffe doch, dass dann der Krieg in der Ukraine hoffentlich eine friedliche Lösung gibt. Ja. Also vor allem mit so einem harten Winter, wo jetzt viele Familien
bei minus 18
Grad ohne Strom aushalten müssen. Also da hoffe ich sehr, dass es wirklich eine friedliche Lösung gibt. Und dann geht es natürlich auch vor allem auch wiederum um den Wiederaufbau der Ukraine.
Absolut.
Und da sind wir natürlich auch involviert, weil es geht dann natürlich auch darum, wiederum Infrastruktur auch wieder herzustellen. Und da wollen wir natürlich auch unterstützen.
So zum Schluss, weil es ist eine wahnsinnig spannend. Wir haben wahnsinnig viele spannende Themen. Aber was... wenn die ÖBB plant, wir haben zuerst gesagt, sie planen für Generationen. Wir bei CARE planen jetzt für 12 bis 24 Monate, weil einfach so viel passiert und wir ja keine Infrastruktur aufbauen, aber weil so viel passiert, dass wir zwar eine 5- bis 10-Jahres-Strategie, aber ich muss ehrlich sagen, bei CARE Österreich, wir machen alle 2 Jahre eine Adaption, weil sich ständig alles ändert. Wie schauen Sie in die Zukunft? Wie weit schauen Sie jetzt in die Zukunft? Kann man das sagen? Sind es wieder 30, 40 Jahre?
Ja, also sind also auf jeden Fall 20 Jahre plus, weil also gerade infrastrukturseitig haben wir schon längst unser Zielnetz 2040 plus vorgestellt, weil wir wirklich so weit in die Zukunft schauen und aber überhaupt einmal die Projekte entwickeln, wo wollen wir unsere Infrastruktur ausbauen, wo erwarten wir uns die größeren Passagierströme, wo erwarten wir uns auch natürlich Investitionen in ein europäisches Bahnnetz. Wir denken ja nicht nur bis zur Grenze, sondern natürlich auch über die Grenze hinaus. Es gibt ja auch europäische Bahnkorridore, das TEN-T-Netz. Das heißt, um diese Investitionen überhaupt auf die Reihe zu bekommen, muss man auch wirklich so lang vorausplanen, um dann auch die Priorisierung aufzusetzen, die Mittel zu allokieren und überhaupt einmal so große Projekte überhaupt einzuleiten.
In welche Richtungen werden wir uns besonders stark vernetzen, geografisch?
Ja,
kann man also, das sagen? In alle? Ist das in alle gleichermaßen oder ist, kann man sagen, es ist eher ins ehemalige Osteuropa?
Also Nord-Süd-Korridore haben wir jetzt sehr viel investiert. Also wir sind jetzt natürlich dann durch Semmering-Tunnel, Korn-Tunnel sind wir sehr gut an Italien oder da sehr gut verbunden. Jetzt werden sich hoffentlich dann auch unsere nördlichen Nachbarn bemühen, dass wir da auch die quasi diese Route fortsetzen, auch Richtung Norden. Dann gibt es schon Planungen, München noch einmal besser anzubinden durchs Inntal. Da ist im Zielnetz 2040 ein Plan drinnen und grundsätzlich geht es dann schon auch um auch die eine oder andere Kapazitätserweiterung, um eben auch natürlich das zukünftige Fahrgastaufkommen auch noch einmal stemmen zu können. Ja, aber da planen wir recht weit voraus. Und grundsätzlich jetzt auch im Sinne von Nachhaltigkeit haben wir natürlich eine Nachhaltigkeitsstrategie, die weiterhin bestehen bleibt, weil Nachhaltigkeit ja auch unser Geschäftsmodell auch ist. Und da geht es uns halt dann wirklich darum, den größten Beitrag erreichen wir auch durch die Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Und entsprechend sind zum Beispiel auch viele Projekte enthalten, wo es darum geht, weitere Streckenabschnitte weiter zu elektrifizieren oder dann auch mit Akkubetriebloks natürlich auch zu fahren. Ja.
Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, Frau Meitner. Alle, die unseren Podcast öfter hören, wissen ja, dass Kehr in den ärmsten Ländern der Welt arbeitet. Dort ist es sehr oft so, dass es gar keine Eisenbahnverbindung gibt oder eine total veraltete, die irgendwann einmal in den finsteren Kolonialzeiten gebaut wurde und dann nicht weiter ausgebaut wurde. Das heißt, wir haben heute einen Einblick bekommen, wirklich in die Mobilität von einem der reichsten Länder der Welt, bei allen Problemen, die es gibt. Und auch wie langfristig in Jahrzehnten da geplant wird, dass wir nicht nur gut vorankommen, sondern dass wir das auch im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes tun. Also da kann man wirklich auch sehen, ich sag's mal salopp, was auch mit Steuergeldern Positives passiert, was es da für Wahnsinnsinvestitionen braucht und wie langfristig man da denkt. Das ist etwas, das die Welt in vielen Regionen gut gebrauchen könnte. Vielen Dank, Frau Waldner, dass Sie uns diese Einblicke gewährt haben. Ja, allen Hörern und Hörerinnen, fahren Sie Bahn, genießen Sie den Choralmtunnel, sofern Sie da in der Nähe wohnen, und bitte vergessen Sie nicht, nächste Woche gibt es wieder einen neuen Care in Action Podcast. Bis dahin, alles Liebe. Danke, Frau Waldner.
Danke für das Gespräch. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.